Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts bei teltarif.de. Heute mit dabei
Lisa
und Markus. Hallo, herzlich willkommen. Lisa, dich kennen die Podcast-Hörer noch gar nicht.
Genau, ich bin aber allerdings schon seit April bei teltarif.de. Und für die ganze Pressearbeit zuständig und den Social-Media-Bereich.
Das klingt schon mal interessant. Was heißt Social-Media-Bereich? Was macht man da so alles?
Also ich betreue unsere Facebook-Seite und unseren Twitter-Kanal, beantworte eure Fragen bei Facebook vor allen Dingen, poste verschiedene Nachrichten, unsere Meldungen, ja.
Und die Pressearbeit, was hat es damit auf sich?
Vor allen Dingen leite ich die verschiedenen Presseanfragen an unsere Redakteure weiter und schreibe die Pressemitteilungen, die ich dann an verschiedene, ja, an den ganzen Verteiler schicke, an Zeitungen, Zeitschriften und Nachrichtenagenturen.
Macht's denn Spaß?
Bisher auf jeden Fall, ich kann mich nicht beschweren.
Wie bist du denn in das Themengebiet reingekommen zur Telekommunikation?
Ja, das ist eine gute Frage. Es hat mich vorher gar nicht so auf dem Weg begleitet. Es hat sich dann ergeben, da ich mich sowieso für Smartphones vor allen Dingen interessiere, habe ich mich dann auch in den ganzen Tarifdschungel reingearbeitet und ja, versuche mich immer noch stetig weiterzubilden.
Macht aber auf jeden Fall auch Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also man entdeckt immer neue Sachen, ist immer wieder eine Herausforderung hin und wieder, aber doch, es macht Spaß und man lernt immer was Neues dazu.
Im Pressebereich, was kommen hauptsächlich für Anfragen? Geht es da eher um Endgeräte, geht es da eher um Dienste oder Tarife? Ganz früher war ja Call-by-Call ein großes Thema. Tageszeitungen haben Call-by-Call-Tabellen von uns abgedruckt. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so das Megathema heutzutage, oder wird das nach wie vor angefragt?
Also Call-by-Call-Tariftabellen, die versenden wir nach wie vor und werden auch immer noch abgedruckt. Aber Anfragen kommen diesbezüglich eher weniger. Also eher dann nochmal, dass Beschwerden von Lesern kommen, weil irgendwelche Nummern nicht stimmen. Die beantworten wir dann entsprechend auch und versuchen zu klären, woran es liegt. Aber die Anfragen sind dann eher, ja, Ratgeberanfragen, würde ich vor allen Dingen sagen. Also sowas wie viel Datenvolumen brauche ich oder
ist das iPhone oder Android besser?
Die Anfrage kam ehrlich gesagt noch nicht, aber ich warte noch darauf, dass das passiert.
Bezüglich Apps dann vielleicht auch, Service-Geschichten?
Genau, es kommen hin und wieder auch mal Anfragen, ob wir was zu Apps erzählen können, Google Maps oder
Datenschutzgeschichten vermutlich.
Ja, genau, das kommt dann auch manchmal, dass man dann vor allen Dingen im Mai, als die DSGVO in Kraft getreten ist, da kam dann doch die ein oder andere Anfrage, wie das denn jetzt aussieht, aber ja.
Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe tatsächlich heute einen ganz blöden, durch Zufall, eine ganz blöde Geschichte entdeckt. Amerikanische Radiostationen blocken jetzt speziell für die EU nicht nur ihre Streams, das machen sie schon lange aus Urheberrechtsgründen, nein, auch ihre Webseiten, wahrscheinlich weil sie keine Lust haben, die DSGVO tauglich zu machen. Also kommt tatsächlich eine Einblendung momentan nicht in der EU erreichbar, jetzt ohne Hinweis DSGVO oder so, sondern einfach nur in der EU derzeit nicht verfügbar.
Okay, war mir jetzt so noch nicht bekannt. Also bei uns oder jetzt so ist mir jetzt da noch keine wirklichen Schwierigkeiten aufgetaucht. Haben wir alle gedacht, es kommt die große Klagewelle und sonst was, aber momentan läuft es doch noch relativ entspannt und ja, bei uns kommen dann hin und wieder doch welche, die Auskunft verlangen, irgendwie Leser und auch nach DSGVO-Sicht und die beantworten wir auch entsprechend, so wie es vorgegeben wird, aber es ist jetzt nicht die große Welle irgendwie gekommen, ja, mit der man vielleicht gerechnet hätte zu dem Zeitpunkt.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ja wesentlich höher gekocht worden, bevor es dann losgegangen ist, als dann im Endeffekt die Auswirkungen waren, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Also ich dachte auch, da kommt mehr oder man macht sich dann vorher doch mehr Stress und irgendwas passiert, aber es war doch entspannt. Mal gucken, wie es sich noch entwickelt, aber bisher.
Wie ist denn das bei euch im Pressebereich? Merkt ihr auch, dass wesentlich mehr los ist rund um Messen? Du hast ja jetzt auch schon die IFA mitbekommen, die CES, jetzt kommt der Mobile World Congress und so weiter. Merkt man das oder ist das im Prinzip so wie jeder andere Tag?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich würde keinen großen Unterschied merken, dass sich da irgendwas häuft von der Pressearbeit oder so. Ich hatte gedacht, es wird mehr, aber jetzt, wenn ich mich jetzt auf die IFA beziehe oder dann noch vorher, als letztes Jahr war ja auch noch CeBIT angesagt.
Stimmt.
Die hatte ich ja auch mitbekommen, aber es hat sich da nicht irgendwie vermehrt, dass ich jetzt großen Unterschied gemerkt hätte zu den anderen Tagen.
Und sonst, wenn es um aktuelle Themen geht, irgendwelche Sicherheitslücken oder 5G-Auktionen steht bevor und solche Sachen?
Also doch, da kommen dann hin und wieder schon Anfragen, aber der größte Anfragen, die sind dann doch eher so, ja, spezieller, dann wirklich so Ratgeberthemen für die Allgemeinheit gesprochen, die sich jetzt unabhängig von 5G ja,
wie verlängere ich meine Akkulaufzeit und solche Sachen dann eher?
Genau, oder im Winter jetzt wie man den Akku am besten im Winter schützt, vor Kälte, vor Nässe oder im Sommer dann entsprechend vor der großen Hitze oder vor Wasser. Also das sind dann schon angesagtere Themen sozusagen, die dann so ein bisschen hervortun. Und vor allen Dingen momentan immer, was so im Streaming-Bereich angesprochen ist. Also dass man dann auch unterwegs gut Videos sich angucken kann oder Serien, weil das ja auch immer beliebter wird, anstatt nur zu Hause im WLAN.
Dann wahrscheinlich auch hinsichtlich Stream on, Vodafone Pass und so weiter, dass man sprich Tarifoptionen bucht, wo man dann auch Datenvolumen sparen kann.
Genau, das wäre dann die entsprechende Alternative, um auch unterwegs gut abgesichert zu sein, wenn es keinen entsprechenden Vertrag wie vielleicht Flatrate gibt oder so wie bei O2.
Flatrate ist ja ansonsten noch relativ teuer.
Das kommt dann noch hinzu.
Speziell in Deutschland.
Genau, also das möchte ja auch nicht jeder kann oder will. Ab 80 Euro aufwärts sich einen Tarif besorgen, den er dann monatlich abzahlen muss. Das kann sich ja dann entsprechend auch nicht jeder leisten oder möchte auch nicht sich leisten.
Denkst du denn, dass es dieses Jahr günstiger wird?
Ich glaube noch nicht dran. Vor allen Dingen jetzt, wenn die 5G-Versteigerung ansteht, denke ich nicht, dass sich da großartig was an den Preisen ändern wird. Dass wir da jetzt irgendeinen Preissturz feststellen würden, das erwarte ich ehrlich gesagt nicht.
Was denkst du denn überhaupt, dass sich dieses Jahr so im Telekommunikationsbereich tut?
Ja, vor allem ein ganz großes Thema sind ja jetzt die angekündigten faltbaren Handys. Vor allem bei Samsung, Huawei und ja, ob Apple da nachzieht, das wird sich dann noch entsprechend zeigen. Aber ich denke, das wird vor allen Dingen das größte Thema dieses Jahr sein. Ob jetzt Samsung bei seinem Event es schon vorstellen wird, kann gut sein. Ob dann das Galaxy F oder Galaxy Fold, wie auch immer man es nennen möchte, ja, wann es dann herauskommt und ob es dann produktionsreif ist und massenmarkttauglich, das wird sich dann zeigen. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, was den Preis angeht. Das wird ja wahrscheinlich auch im vierstelligen Bereich sein.
Deutlich, wenn man sieht, dass ja schon gemutmaßt wird, dass selbst das Galaxy S10 in der größten Ausführung weit, weit, weit über 1.000 Euro liegen wird. Was wird dann erst bei so einer Neuentwicklung passieren?
Ja, das wird, also ich gehe davon aus, dass es dann noch drüber liegen wird und da muss man erstmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wer danach zieht, ob es dann auch wirklich so funktioniert, wie sich es alle vorstellen und dann gucken mal, wie sich der Markt entwickelt. Die Frage ist, löst es dann das Tablet sozusagen ab als Alternative, wenn man dann sein Smartphone aufklappen kann und vergrößern kann, ist dann ja auch noch so die nächste Frage, die im Raum steht, würde ich sagen.
Ja, man muss eben sehen, wie das dann vom Hersteller jeweils realisiert wird. Ich muss sagen, dieses Smartphone mit faltbarem Display von diesem chinesischen Hersteller, dessen Name mir gerade nie einfällt, auf der CES, das war ja
FlexPay.
Richtig, das war ja wirklich großer Mist, muss ich ehrlich sagen. Das sehe ich auch eher als Konzeptstudie an. Also zum einen, das Ding war ja wirklich dick wie ein Sandwich zusammengeklappt. Also das ist schlimmer als Nokia Communicator vor 20 Jahren. Und aufgeklappt war es als Tablet eigentlich zu klein. Also insofern, ob man damit wirklich das Tablet ablösen kann, weiß ich nicht. Vor einem Jahr haben wir auf der CES von ZTE schon ein Gerät gesehen. Das hatte so ein regelrechtes Scharnier. Das waren dann praktisch zwei Displays, kein großes im Endeffekt, sondern zwei. Da sehe ich dann den Mehrwert, man kann oben Fußball gucken und unten trotzdem per WhatsApp noch irgendwie schreiben. Wie das dann bei den faltbaren Smartphones sein wird, welche Anwendungsszenarien. Klar, ich kann natürlich dann trotzdem ein Spiel auf größerem Display spielen oder so, macht natürlich irgendwo Sinn, aber ob man dann wirklich ein Tablet ablösen kann. Da müsste man es vielleicht wie ganz früher, so eine Schriftenrolle, dann kann man es einrollen, dann wird es richtig schön klein. Das könnte ich mir noch eher vorstellen.
Ja gut, das stimmt. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber wir werden, glaube ich, einfach abwarten müssen, was der Markt bringt. Und ja, wenn die ersten draußen sind, dann wissen wir definitiv mehr.
5G-Smartphones dieses Jahr?
Ja, aber ob wir 5G, wie weit der Ausbau hier
in Deutschland,
der Ausbau so weit ist, dass man es auch entsprechend benutzen kann, steht auf einem anderen Blatt.
In der Schweiz geht es ja jetzt tatsächlich im Frühjahr sogar schon los. In den USA gibt es 5G sogar schon. Nicht nur gefaktes, AT&T hat sogar echtes 5G in einigen Städten. Und momentan gibt es ja wirklich nur einen einzigen mobilen Hotspot, mit dem man es nutzen kann. Insofern, also ich halte die Zahl, die Qualcomm genannt hat, 30 Endgeräte dieses Jahr, schon für sehr ambitioniert, aber mehrere, denke ich mal, von verschiedenen Herstellern wird es auf jeden Fall geben, aber da wahrscheinlich auch eher für Normalsterbliche nicht bezahlbar.
Das denke ich auch. Also das ist eben so was man sehen muss, wie sich's eindeutig entwickelt. Ich hoffe ja ein bisschen darauf, dass es dann langsam auch mal wieder eher die Preisschraube nach unten geht und nicht immer alles nur nach oben, aber wir werden sehen.
Guten Ansatz hat er ja auch noch mit dem neuen Gerät geliefert. Für roundabout, je nach Ausstattung, ein bisschen unter, ein bisschen über 600 Euro. Und von der Ausstattung her ansonsten ja wirklich nicht viel schlechter als ein aktuelles Huawei-Top-Modell, muss man ja schon sagen.
Das stimmt, ja. Da hast du eindeutig recht. Muss sich dann auch nur noch entsprechend durchsetzen. Bei vielen ist ja dann immer die großen Namen, Samsung, Apple, vielleicht jetzt auch noch Huawei, die gefragt sind.
Und Apple kommt dieses Jahr noch nicht mit 5G.
Da will ich mich nicht zu äußern. Da gucken wir mal, wie es passt. Ich hoffe eher, dass die Gerüchte wahr sind, dass das iPhone SE 2 sich doch noch bewahrheiten sollte.
Wäre für mich als Zweitgerät sogar auch interessant. Tariflich, was könnte sich da tun? 5G-Tarife haben wir in den USA gesehen, die sind anfangs erwartungsgemäß relativ teuer, $70 für, ich glaube, 15 Gigabyte waren es. Das ist ja jetzt noch nicht so, womit ich meinen DSL-Anschluss zu Hause ersetzen kann.
Nee, das stimmt. Und die Frage ist, wenn es bei uns da die entsprechenden Tarife kommt, wie da die Preise angesetzt sind, da sie ja jetzt schon bei vielen Tarifen sehr hoch sind, denke ich nicht, dass dann 5G automatisch günstiger wird, wenn, also beziehungsweise muss es ja auch erstmal so weit sein, dass die Netze entsprechend ausgebaut sind. Ob da dieses Jahr wirklich dann schon der entsprechende 5G-Tarif kommt, da bin ich noch etwas skeptisch.
In Deutschland bin ich da auch skeptisch. Die neuen Frequenzen sollen ja, muss man ja sowieso jetzt mal sehen, wann sie überhaupt versteigert werden können, erst Ende 2020 zugeteilt werden. Insofern, das dauert alles noch. Ist also bei uns noch wirklich Zukunftsmusik.
Ja, wir sind, was das angeht, leider etwas, kann man sagen, rückständig. Ja, wahrscheinlich kann man das sagen.
Wir hatten es ja auch gerade erst vom Kollegen Henning gelesen. Connect Netztest Schweiz, das ist doch eine ganz andere Hausnummer als hier bei uns von der Netzabdeckung her. Und man merkt es ja auch, man ist im Auto, man ist im Zug unterwegs und hier ein Funkloch, dort nur Edge. In der Tat, auch aus eigener Erfahrung muss ich sagen, in Österreich oder in der Schweiz kenne ich das so nicht. Da habe ich also wirklich fast überall im hintersten Tal noch vollen LTE-Empfang und trotzdem sind die Tarife deutlich billiger als bei uns, zumindest in Österreich.
Stimmt, also wir müssen, ja, ich glaube, da müssen wir eindeutig was tun und versuchen da nachzuziehen, dass dann auch sich hier etwas ändert, dass wir da entsprechend auch mithalten können.
Um in irgendeiner Form dann auch konkurrenzfähig zu sein, gerade wenn man jetzt an EU-Roaming denkt, könnte man ja auch im Endeffekt tricksen, könnte eine ausländische SIM-Karte verwenden, das könnte man sagen Fair-Use-Policy und ähnliches, aber man kann natürlich auch zwei SIM-Karten, also praktisch als Multisim nehmen. Eine ist immer im jeweiligen Heimatland, einmal kurz einbuchen, reicht. Also man hat irgendeinen Kumpel in Österreich, dem sagt man alle 4 Monate per WhatsApp, schalte mal kurz das Handy ein und wieder aus und das reicht ja im Endeffekt.
Wäre eine gute Möglichkeit, das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, ob das aber wirklich dann die Lösung für das Problem ist, weiß ich nicht. Also ich denke, wir sollten eher versuchen, dass da Deutschland ein bisschen in den Quark kommt. Und
definitiv.
Dann auch ein bisschen umsetzt und wir wirklich konkurrenzfähig entsprechend bleiben.
Wir haben es kurz angesprochen schon, Stream on und Vodafone Pass, ja oder nein?
Ich persönlich würde sagen ja.
Ich persönlich auch, aber du weißt ja, viele User kritisieren es auch von wegen Netzneutralität und so weiter. Insofern ist es natürlich ein schwieriges Thema, aber ich bin persönlich auch der Ansicht, für einen Kunden ist es eine positive Sache, für einen Anbieter auch. Und wer es nicht nutzen möchte, sowohl als Kunde als auch als Anbieter, muss es ja nicht nutzen.
Sehe ich genauso. Also da hat ja jeder, ist ja jeder offen in seiner Entscheidung, was er machen möchte. Als wirklich Alternative finde ich es perfekt.
Definitiv. Welchen Anbieter nutzt du?
Hey, ich bin bei Blau.
Prost. Gerade die neuen Tarife jetzt rausgekommen dieser Tage. Flex-Tarife für dich ein Thema, mehr aufpreist für, wie der Name schon sagt, Flexibilität, um schneller aus dem Vertrag rauszukommen?
Da ich persönlich Prepaid habe,
ist es egal.
Ja, genau.
Aber das wäre das vielleicht
wäre eine Option.
Wenn man sagt, ich weiß es jetzt nicht aus dem Stegreif, aber wenn man gesagt, für den gleichen Preis bekomme ich bei einem Postpaid-Flex-Tarif 3 GB auf Prepaid-Basis nur 1,5 oder 2, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, eine Option?
Ja, doch, würde ich zustimmen. Sehe ich als Option an und werde mir da nochmal Gedanken machen, ob das nicht eine Möglichkeit ist.
Und ansonsten kann ja auch jeder mal bei uns auf dem Tarifvergleich nachschauen, welches Angebot von welchem Anbieter in welchem Netz für ihn jeweils am günstigsten ist.
Richtig, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann danke ich dir doch.
Gerne.
Und würde sagen, bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Und wenn Leser vielleicht oder auch Hörer Fragen, Kritik und Anregungen haben, vielleicht auch an dich, gerne per E-Mail an podcast@helltarif.de. Und ansonsten bis demnächst und tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf helltarif.de.